Kannst du dir vorstellen, dass jemand dieser Tage als Schiele-Fan ins Leopold-Museum hineingeht und als Biedermeier-Fan herauskommt?
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ich rede immer ganz gern von Heimspielen und viel mehr Heimspiel als diesmal geht's nicht. Herbert, mein lieber Vater und ich, wir waren gemeinsam im Leopold-Museum und haben uns dort ein bisschen Biedermeier angeschaut. Aktuell läuft dort die Ausstellung Biedermeier, eine Epoche im Aufbruch. Und zwar schon seit dem 10. April und noch bis in den Sommer hinein, bis zum 27. Juli 2025. Im zweiten Untergeschoss des Museums, kuratiert von Johann Kräftner. Jetzt wissen wir auch, was der ehemalige Direktor des Liechtenstein-Museums so in der Pension tut. Er kuratiert Ausstellungen. Das freut uns natürlich sehr, weil das für uns ein Gebiet ist, mit dem wir uns natürlich intensiv auch beschäftigen. Und der Herbert hat sich natürlich in all den Jahren und noch viel mehr damit beschäftigen können, wie sich der Blick auf das Biedermeier auch gewandelt hat. Und auch deswegen möchte ich gerne mit einer Frage starten, auch diese Rezeptionsgeschichte vielleicht ein bisschen überblickend, wie denn jetzt so nach dem Besuch und dieser Ausstellung das Empfinden ist.
Wenn man in Wien an Biedermeier-Ausstellungen denkt, war diese doch exemplarische 2007 in der Albertina, die Erfindung der Einfachheit, eine exemplarische Auseinandersetzung mit dem Stil Biedermeier. Und diese Ausstellung im Leopold-Museum, und dafür müssen die Veranstalter und Verantwortlichen vor den Vorhang gebeten werden, versteht es oder hat es verstanden, diesen Biedermeier-Begriff sowohl zeitlich als auch lokal auszuweiten. Also nicht so streng jetzt auf zwischen 1815 und 1848, sondern doch die ersten zwei Drittel, mehr oder weniger die ersten zwei Drittel des 19. Jahrhunderts heranzuziehen und uns zu zeigen, dass auch woanders durchaus biedermeierlig gedacht und gemalt und produziert worden ist.
Ja, also jetzt mal ganz konkret, was kann ein amerikanischer Tourist, der kulturell interessiert ist, in Wien mit dem Begriff Biedermeier anfangen?
Naja, er muss natürlich eine gewisse Vorbildung haben, nicht? Biedermeier ist als sowohl als politische Haltung, als auch als kunsthistorischer Stil, als auch als Lebensgefühl definiert. Da muss man ein bisschen gewisse Ahnung haben, nicht? Die stilistisch ist es die Besinnung auf gewisse schlichte Formen, mhm, und auf starke Farben. Und kunsthistorisch ist es die Konzentration, die Neugier auf die wirkliche Wirklichkeit. Mhm. Also wenn man
Ein Steckenpferd
besonderer Natur, die wirkliche Wirklichkeit. Ich sage immer, es ist ein Begriff vom Adalbert Stifter. Ich glaube auch, dass das stimmt. Also die Maler haben die Dinge erstmals wieder ordentlich angeschaut, um zu erkennen, wie es wirklich ausschaut. Und das sieht man in der Ausstellung auch ganz gut, wenn man, was weiß ich, Arbeiten vom Schödelberger oder auch vom Marco anschaut, dem Ungarn, vergleicht den Baumschlag und die Dinge, die da in der Landschaft immer wieder vorkommen, mit den Auffassungen, wie sie dann ein Waldmüller oder Gauermann haben, dann sieht man den Unterschied. Die haben wirklich geschaut und die haben obwohl sie dann auch komponiert haben.
Ja, ich meine, ich frage das ja nicht ganz ohne Hintergedanke, aber jetzt, wo du sagst, die haben geschaut, ich glaube, also schauen gehört dazu, ich glaube, ohne schauen kannst du nicht malen. In der Zeit wird es vielleicht für uns nachvollziehbarer, weil es auch überprüfbarer wird. Ja. Aber die Frage zielt ja eigentlich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, also im Leopold-Museum findet diese Ausstellung Biedermeier statt, im zweiten Untergeschoss. Ein Untergeschoss drüber, also im ersten Untergeschoss, ist der späte Schiele.
Ja.
Wir waren jetzt dort, das Museum war gut besucht. ungefähr 10-mal so viele Leute auf
beim
der
Schiele.
Beim Schiele
wie beim Stabil.
Ja. Kannst du dir vorstellen, dass jemand dieser Tage als Schiele-Fan ins Leopold-Museum hineingeht und als Biedermeier-Fan herauskommt?
Na, vorstellen kann ich mir es schon.
Schön wäre es.
Ich weiß nicht, ob es passiert. Es ist natürlich Schiele ein Weltstar, der mit Wien weltweit konnotiert wird und der mit Jugendstil und Erotik und Fin de siècle oder sagen wir eigentlich Beginn oder Ende des Habsburger Monarchie in Verbindung gebracht wird, der hat natürlich eine besondere Anziehungskraft, während der Begriff oder ein Begriff wie Biedermeier jetzt nicht unbedingt up-to-date ist. Umso wichtiger ist es, dass es passiert, denn Kunstlandschaften, Kunstepochen unterliegen zwar einer Mode in der Beurteilung und in der Beschäftigung, aber sie sind in sich immer hochinteressant, weil sie in jeder Zeit gibt es Avantgarde, nicht? Mhm. Also wir haben auch bei dieser Biedermeier-Ausstellung die absolute Avantgarde gesehen.
Ja.
Nur begreift man das heute nicht, weil die Avantgarde wird
Bilder.
Einmal. Ja, die Avantgarde wird halt einmal zur Gewohnheit, nicht?
Ja.
Und es wird einmal wahrscheinlich sogar der Mühl oder der Bruce oder wer immer wird einmal irgendwann zur Gewohnheit werden, so wie der Picasso halt nicht mehr als Avantgarde empfunden wird.
Mhm.
Und das sollte man sich in der Beschäftigung mit Kunst eigentlich immer gewahr sein. Dass man aufpassen muss, nicht den Moden nachzulaufen.
Mhm. Ich meine, wir haben ja, während wir in der Ausstellung waren, dann auch kurz darüber gesprochen, inwiefern man die Menschen noch mit der malerischen Qualität überzeugen kann oder auch begeistern kann.
Ja, ja.
Also wir sind dann, wir sollten jetzt nicht allzu lang über den Schiele sprechen, weil das werden wir vielleicht in einer gesonderten
ja, nochmal tun. Sollte man, ja.
Aber ganz zum Schluss dieser Ausstellung, der Schiele-Ausstellung, sind wir gestanden vor diesem Porträt von Gütersloh aus Minneapolis, wo man so das Gefühl hat, dass das irgendwie nochmal so ein Explosionspunkt war bei ihm. Und ich glaube, dass diese Momente es zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte gab, wo irgendwas passiert ist, was wenn in eine neue Richtung dann gedeutet
wenn,
hat.
Wenn du jetzt einen Stock tiefer gehst und die unterbrochene Wallfahrt von Waldmüller anschaust, aus den frühen 60er Jahren, glaube ich, das ist auch so ein Bild, der durch diese besondere Beschäftigung mit dem Licht, mit dieser knallharten Beleuchtung, auch deutlich darauf verweist, wie es weitergehen wird.
Mhm.
Und so wie der, leider konnte der Schiele im 18er Jahr mit Gütersloh-Porträt nichts mehr erfüllen, weil er leider gestorben ist. Und der Waldmüller ist auch relativ bald gestorben.
Mhm.
Aber was mich jetzt bei deiner Frage besonders interessiert hat, ist dieses, wie weit wird malerische Qualität heute überhaupt noch gesehen?
Mhm.
Und wie weit sind es nur Marken und Symbole schnell verwertbare und schnell erkennbare Zeichen, die da die Leute dazu bringen, zuzustimmen? Gerade im Biedermeier und gerade bei dieser Ausstellung ist es ja wunderbar zu sehen, dass bei durchaus gleichen Motiven einmal quasi ein lieber Gott unterwegs ist und das andere mal halt ein braver Pinsler. Das ist jetzt keine Verurteilung der Ausstellung, weil es hat das gegeben und es war das auch unterwegs und es ist auch wichtig, das zu zeigen. Aber für viele Leute wird gar nicht mehr klar, dass der brave, wenn du da mal Waldmüller-Porträt und daneben irgend so ein, jetzt sage ich, Budapester Porträtist oder tschechischer Porträtist nebeneinander hängen und niemand sieht mehr oder macht aufmerksam auf den malerischen Unterschied. Das ist schon ein bisschen problematisch.
Wobei man natürlich sagen, ich würde das gar nicht regional eingrenzen, es gibt ja auch hierzulande der Waldmüller neben einem drittklassigen Porträtisten, da schneidet natürlich der Drittklassige auch dann schlecht ab.
Ja, ja. Aber es geht diese Disziplin des Beschäftigens mit der Malkultur, mit der Malqualität, der reinen, gar nicht inhaltlich, sondern diesem unglaublich sorgfältigen Zugehen und umsetzen können, verwandeln können, das wird heutzutage offensichtlich immer weniger ein Thema.
Und ich glaube, dazu bietet natürlich diese Ausstellung jetzt auch in Kombination mit dem sonstigen Angebot im Leopold-Museum eine wirklich sehr gute Möglichkeit, weil ich glaube, jeder sieht heute im Museumsgründer, beim Rudolf Leopold, den großen Schiele-Sammler.
Ja.
Aber dass er die ersten Bilder, die er gekauft hat, waren Bilder aus der Biedermeierzeit.
Naja, das allererste war dieser prachtvolle, großformatige Gauermann, vor dem man nur stehen kann mit voller Bewunderung und sagen, wer kann nur irgendwer auf der Welt sagen, das ist langweilige Malerei. Mhm. Das ist das Beste vom Besten aus der Zeit und das ist das Beste vom Besten im 19. Jahrhundert und gehört wahrscheinlich auf ewige Zeiten zum Schatzhaus Österreich, nicht? Also der Leopold war nicht, es war halt ein Schwerpunkt an Schiele und die Zeit um 1900, aber er hat ja sehr sorgfältig 19. Jahrhundert gemalt. Die Waldmüller, die Ammerling, die Tannhauser, viele Dinge, Thomas Ender begonnen, Reiter, denk an diese prachtvollen Nudelesserin vom Johann Baptist Reiter.
Und er konnte sich begeistern für ein Stückchen Malerei.
Ja.
Auf deine Frage jetzt zurückkommend, wie sehr kann das noch? War er einer der letzten großen Sammler, die so im großen Stil diese 200 Jahre Malerei irgendwie überschaut haben?
Ich weiß es nicht, sicher nicht der letzte, aber er war nicht nur ein Sammler und er war auch ein Connoisseur. Mhm. Und den Begriff Connoisseur, der geht ja halt ein bisschen verloren. Wenn man heute in eine Ausstellung oft hineingeht und auch in diese Biedermeier-Ausstellung, und ich finde, das ist auch in Ordnung, weil sie war ja so ausgerichtet, aber da geht es viel mehr um Inhalte und Motive und um die Auseinandersetzung der Lebensumstände und Verhältnisse als um die malerische Qualität. Aber das Wunderbare ist, dass in dieser Ausstellung so alle paar Meter oder alle 10 Meter oder was irgendein Goldstück aufblitzt.
Und alles ist okay.
Und alles ist okay, genau. Also, dass man immer wieder vom großen Kunstwerk zu großem Kunstwerk springen kann, dass dazwischen dann halt, es gibt ja nicht nur lauter Michelangelo und Leonardos und Dürers und Velázquez und Waldmüllers und Romakos und so weiter, sondern es gibt natürlich auch das, unter Anführungszeichen, Fußvolk ist jetzt unfair, aber die ihre Arbeit tun. Und wenn man zum Beispiel bei der Ausstellung die Familie oder der Sattler mit seiner Familie.
Jetzt sind wir jetzt aber schon bei der Mitte der Ausstellung. Wollen wir nicht vielleicht beginnen?
Ich wollte nur das als Beispiel bringen, dass ich weiß gar nicht, wo dort genau der Anfang ist. Aber das ist jetzt ein Maler, der deshalb interessant ist, weil er mit einem biedermeierlichen Auge, einem neugierigen Auge die Welt betrachtet hat. Auch die weit weg Welt, die ägyptischen Geschichten und in Amerika, wo er, glaube ich, New York gibt es dieses Bild. Das ist nicht ein großer Künstler, der ist also kein Thomas Ender, kein Rudolf Alt, kein Waldmüller in der Landschaft, aber er schaut und er schaut genau und er gibt wieder. Mhm. Und das ist auch Thema.
Mhm. Aber wenn du sagst, kein Thomas Ender, also gut, die Frage ist, gehen wir jetzt einfach wild durch die Ausstellung oder machen wir so ein bisschen einen chronologischen Ablauf, dann bleiben wir einfach jetzt mal kurz beim Thomas Ender. War ja auch ein Reisender.
Ja.
Und wir sind dann vor dem großen Bild gestanden, Ansicht von Rio de Janeiro. Ja. Wir wissen, er war dort Teil einer Expedition. Er ist dort sicherlich in der Landschaft gesessen und hat dann Notizen gemacht,
Aquarelle gemacht,
skizziert und hat quasi diese Eindrücke aufgezeichnet. Das Bild, das wir dort sehen, ist dann mit Sicherheit im Atelier in Wien entstanden. Und wir haben beide so das Gefühl gehabt, so richtig Lust hat er keine mehr drauf gehabt.
Ja.
Gibt's zu diesen großen Sattlerbildern auch solche Entwürfe, so Studien?
Ja, das ist eine gute
Würde
Frage.
Ich gerne sehen. Würde mich interessieren, weil natürlich ist das routiniert.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die haben sich in ihrem Selbstverständnis waren sie natürlich Festhalter der Natur, sage ich jetzt einmal. Dem Sattler war aber, glaube ich, die höheren olympischen Ehren oder parnassischen Ehren nicht so wichtig. Er hat dieses große Panorama ausgestellt haben, um Geschäfte zu machen, hat also wirklich auch von seinen Reisen Dinge heimgebracht und was weiß ich dann, Abu Simbel gezeigt oder der Katarakt, Nilkatarakt und so weiter. Das war ein bisschen Sensation, ein bisschen reportagehaft. Mhm. Thomas Ender war schon eine Stufe höher. Der hat also diese Dinge zwar auch gemacht, aber mit einem persönlichen Zugang. Erinnert dich an diese wunderbaren, an diese wunderbaren Gletscherbilder. Man muss ja nicht immer nach Brasilien fahren oder nach Ding. Es reicht ja auch Grammatneusiedl oder der Großglockner. Wo die Neugierde eines Bürgertums befriedigt hat, aber halt auf einer künstlerischen Ebene.
Es würden solche Bilder wie die vom Sattler würdest du sie eher ins Kunsthistorische oder ins Naturhistorische Museum?
Naja, wenn dann ins Naturhistorische, nicht? Also ich würde sie in ein historisches Museum geben.
Weil dort gibt es ja dann auch so, ich glaube, also das war ja auch durchaus, da wurden ja Maler dann geschickt in die entfernten Länder.
Ja, aber die haben dann nur die Wände und die Decken dekoriert, nicht? Aber der Sattler ist für mich einer, der nicht in eine Kunstsammlung gehört, sondern in ein historisches Museum. Mhm. Nicht? Mhm. Also die Dinge stammen ja zum Teil aus der Residenzgalerie, die dort auch diesen Auftrag hatten, Salzburgensia plus den Leuten, die sich mit Veduten und so weiter beschäftigt haben, zu sammeln.
Also die Ausstellung bietet so in einem Überblick die Möglichkeit, vieles zu zeigen, und manches davon geht doch dann deutlich über einen erklärenden oder illustrierenden Charakter hinaus und wird dann zum eigenständigen Kunstwerk.
So ist es. Ja.
Weil ich meine, ich kann mich erinnern, in demselben Raum, so ein paar Bilder neben dem Ender hängen, glaube ich, drei Rudolf von Altblätter, und das dritte davon, die Trisselwand, ist atemberaubend.
Ja.
Ist, glaube ich, aus dem Jahr 62 oder so.
58,
glaube ich. 58. Also er fällt nicht mehr in diesen Zeitraum, ist wieder mal wie etliche andere Bilder auch nicht. Aber das ist so ein, ich meine, da denke ich mal, dass das dort hängt, ist schön. Mhm. Ein anderes Bild aus den 50er Jahren, das vielleicht weniger bedeutet ist, muss nicht unbedingt sein. Ja. Also entweder ist es wirklich ein gutes Kunstwerk, das die Zeit repräsentiert, oder es erklärt halt irgendwie so einen Gesamtkontext. Und ich glaube, darum ist es ja dem Johann Kräftner, der die Ausstellung kuratiert hat, ja auch gegangen. Ja. Dass man da hineingeht und so einen guten Überblick bekommt.
So ist es. Und ich glaube, das Verdienst der Ausstellung ist auch zu erkennen, dass die Grundambition der Zeit, die Wiedergabe der gesehenen Wirklichkeit, ich sage noch einmal dieses Wort, die ja auch in der Fotografie gesucht wird, die Erfindung der Fotografie passiert ja gerade, dass die Wiedergabe der gesehenen Wirklichkeit ein allgemeines Interesse ist. Die Frage ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diesem Interesse nachzukommen. Das kann sein, dass es wirklich eine illustrierende ist, Ballos, gehört auch ins Biedermeier, oder es kann sein, dass Kunstwerke draus gemacht werden. Mhm. Und interessant, es gibt da Künstler, wir haben gerade über den Thomas Ender gesprochen, denen beides irgendwie gelingt. Mhm. Wenn er dann seine große, jetzt sagen wir mal, Plätschen malt mit Rio de Janeiro, dann quasi...
Plätschen, Terminus Technicus.
Nein, dieses große Ölbild, Schinken kann man auch sagen, mit der würde wahrscheinlich übrigens in New York auf einer Auktion hohe und höchste Preise bringen.
Mehr erzielen als alle anderen Bilder.
Dann geht es hier um die Wiedergabe der Stadt Rio de Janeiro und der Situation dort. Aber wenn man sich die Blätter anschaut, es ist also sehr, sehr musterbuchhaft gemacht. Auf der anderen Seite, wenn er dann plötzlich den Pasterzengletscher porträtiert, dann spürt man, dass ihm das viel, viel subtiler und sensibler gelingt. Dass ihm nicht nur die Wiedergabe wichtig ist, sondern auch, wie soll ich sagen, die Seele dieses Dings.
Hast du jetzt bewusst porträtiert gesagt?
Ja, oder? Er hat bewusst porträtiert gesagt. Er porträtiert Landschaft.
Es ist mehr als die Darstellung
eines Sketches, sondern... Porträtieren heißt ja nicht nur das Seele Äußere, erfassen, sondern auch irgendwie das Innere formulieren. Und das ist das Verdienst dieser Ausstellung, dass man sieht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das heißt, nicht alles, was Biedermeier ist, ist ein großes Kunstwerk. So wie nicht alles, was Biedermeier ist, langweilig ist, unter Anführungszeichen.
Oder Bieder,
sondern...
Das ist eigentlich ein blöder Begriff, unvorteilhafter Name.
Ja, es war dieser Herr Biedermeier. Nicht? Natürlich kommt aus einer politischen Haltung heraus, die da durch die Repression...
Der Biedermann.
Ja, der Biedermeier gab es sogar, den Begriff in Deutschland. Es war sogar ein deutscher Begriff in Deutschland, der dann bei uns sehr viel mehr Wurzeln geschlagen hat. Aber dass es dazwischen Avantgarde gibt in allen Belangen, denk an den Fendi, was das für ein großartiger Aquarellist war, leider ein bisschen wenig Aquarelle in der Ausstellung, das schöne Große mit den Habsburger Familien.
Vom Fendi meinst du?
Ja, vom Fendi. Aber diese ganzen, ich hätte mal also durch den Hans Kräftner vielleicht auch einen größeren Zugang zu den Lichtenstein Fendis erwartet. Aber oder
ja, die kann man ja dort anschauen, geht man in die Bankgasse.
Ja,
da kann man eine ganze Reihe.
Oder in der Albertina dann auch, gibt es ja auch.
Aber ich meine, man muss natürlich, also historisch gesehen, also wir haben es schon angesprochen, 1815 bis 1848 ist ja auch eine Zeit, wo die Wiener Akademie eine wichtige Rolle gespielt hat in Europa. Ich glaube, dass da durchaus ja die besseren Ungarischen, die besseren Tschechischen, die besseren Slowenischen sind nach Wien gekommen, um hier an die Akademie zu kommen.
Ja.
Ist das etwas, was man, muss man das dann nicht so als gesamten, eigentlich als gesamten oder überregionalen Kulturraum dann sehen in der Zeit vor allem?
Ja, ich glaube, dass das durchaus legitim ist, Habsburger Monarchie als Kulturraum fokussiert sich natürlich in Wien. Es passiert dann relativ bald schon ab der Mitte oder nach der Mitte, dass der Fokus dann von Wien nach München geht. Mhm. Viele Ungarn gehen ja dann nach München zum Beispiel, viele Polen gehen nach München. Was mir auffällt ist, und ich hoffe, ich bin jetzt niemanden, fahre jetzt niemanden zu sehr
in die Parade.
Was mir auffällt, ist, dass natürlich die Qualität schon in Wien zu Hause ist. Mhm. Wenn man das bei den Porträtisten sieht. Es gibt natürlich in Mailand den Hayes, diese eine wunderbare Dame vor dem schwarzen Hintergrund.
Du warst ganz begeistert. Weiner,
die war großartig. Die kommt vom Goya und geht zum Manet. Irgendwie hat man so das Gefühl. Aber was sonst so an, ich sage mal, an Prager oder Budapester Malern zu sehen ist, zeigt halt, dass Wien die erste Geige spielt. Mhm. Aber hochinteressant, weil man natürlich auch sieht, wie Kulturlandschaft sich da staffelt, wie Inhalte dort auch wichtig sind, diese bürgerliche Emanzipation, die da so im Kleinen beginnt, das ist ja die soziologische Haltung dahinter, wie die dann auch in den Bildern ihren Widerhall findet. Nicht? Die Straßenszenen mit den wohlbekleideten Italienern oder Pragern oder Budapestern zum Beispiel. Ne?
Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren, also ich kann mich erinnern, wie ich so vor fast 30 Jahren begonnen habe, hier mitzuarbeiten. Da war ja die Malerei des Biedermeier noch so durchaus zu Hause, auch in den Wohnungen und Häusern des sammelnden Publikums. Das hat sich ja in den letzten 25 Jahren geändert. Mhm. Ich finde aber trotzdem nicht, dass es musealisiert, also dieser letzte Schritt, dass es rein museal wird, ist noch nicht passiert. Ich glaube, dass die meisten Menschen können damit noch was anfangen.
Ja.
Aber ich glaube, es hat diese Verbindung zu dieser Malerei ist so ein bisschen porös geworden. Ich meine, wir erleben das ja in unserer Arbeit. Ja? Wenn wir ein tolles Bild aus der Zeit haben, dann ist es überhaupt kein Problem, dafür auch einen guten Platz zu finden. Mhm. Da ist eher die Schwierigkeit, es zu bekommen. Mhm. Aber so in der Breite leidet diese Zeit ein bisschen, weil die Leute so sagen, nee, das ist ja so ein alter Schinken. Du hast es vorher gesagt, wenn man da genau hinschaut und sieht, was das für eine avantgardistische Leistung ist. Ich glaube, diesen Fokus, da wieder ein bisschen den Blick zu schärfen, das ist, glaube ich, auch ein Auftrag.
Auch ein Verdienst der Ausstellung. Es ist ganz richtig, was ich habe es zweimal formuliert, auch im Biedermeier gab es Avantgarde. Mhm. Und man muss streng unterscheiden, und das ist auch ein Auftrag für alle Besucher, man muss streng unterscheiden, was ich hier sehe, was ist das jetzt? Ist das einfach Reportage, um es ganz oder ist es Verwandlung? Mhm. Diese beiden Wörter zeigen es eigentlich. Ist es Verwandlung in ein Kunstwerk oder ist es Reportage? Und da ist es dann wurscht, weil Schinken gibt es auch heute unter den Zeitgenossen. Ja. Schreckliche Schinken. Ja. Und es gab in den 20er Jahren schreckliche Schinken und es gab um 1900 neben Schiele und Klimt und Kokoschka auch schreckliche Schinken. Und schreckliche Schinken gibt es immer. Mhm. Das wahre Abenteuer und die wahre Freude ist, den Unterschied zu finden. Mhm. Also es gibt speziell dann auch bei Künstlern, mir fällt jetzt spontan der Johann Baptist Reiter ein, der durch seine Motivwahl und durch dieses bisschen Exzentrische so aus dem Gesamten ein bisschen herausfällt. Mhm. Das ist das, was man suchen muss. Das ist das, was man bei der Beschäftigung mit Kunst immer wieder im Fokus haben muss. Ne?
Jetzt, ich meine, beim Reiter, den du ansprichst, also dieses Bild der Nudelesserin, ja, das ist natürlich schon einmal motivisch ungewöhnlich, aber der Johann Baptist Reiter entwickelt eine unverkennbare Handschrift.
Ja, ja, und erstens sieht man sofort, zweitens, das ist eines der wunderbarsten Bilder, seit ich denken kann, wie es immer in der Österreichischen Galerie gehangen, diese schlafende Halbnackte. Mhm. Im Biedermeier ein völlig unerhörtes Motiv, nicht? So ein Halbakt. Aber er hat viele so Motive, leider bei der Ausstellung nicht, aber die Arbeiterin und der Arbeiter, das sind zwei so ganz figurige Bilder, wo die mit vielen Gegenständen in der Hand, völlig 1848 gemalt, völlig außerhalb jeglicher Vorstellung, weil natürlich war die Idylle, die biedermeierliche Idylle war ein Schutzhauch vielleicht oder ein Schutzdecke über die sozialen Aussagen, die dahinter gesteckt sind, nicht? Der Meister dafür ist der Wald Müller, nicht? Der Sozialkritik vermittelt in scheinbaren Idyllen oder in wirklichen Idyllen.
Also wenn der Bettelknabe zum Beispiel den Betrachter direkt adressiert und ihn quasi und Hilfe bittet.
Okay, und Pfeilchen hat oder so irgendwas, nicht? Ja.
Also wird da etwas bildwürdig, was vorher nicht bildwürdig war.
Das kommt auch dazu, ja. Ja. Die Sozialkritik und die Beschäftigung mit der bäuerlichen Bevölkerung, die war ja noch im 18. Jahrhundert eine eher vom Schäfertum des französischen Hofes begleitete reine Idylle, nicht? Oder eigentlich während im 19. Jahrhundert die Kritik schon zu spüren ist. Mhm. Nicht? Die Armut, denk an die vielen Veteranenbilder, die zum Beispiel auf der Ausstellung gar nicht waren.
Mhm. Ne? Es gibt ein paar Abwesende.
Ja, es gibt ein paar Abwesende. Aber es war zum Beispiel das Veteranentum nach den Franzosenkriegen, war ein großes soziales Problem auch.
Albert Schindler, Friedrich Trämel.
Genau.
Wo war der Michael Neder?
Ja, Michael Neder ist gar nicht.
Ein Wahnsinn, oder?
Ja, ja.
Da hätten wir unsere Kritik.
Ja,
gut. Der Neder fehlt.
Und das tut uns besonders weh. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Dazu muss man sagen, es gibt halt dafür Dinge, diese Ausweitung, ich habe schon am Anfang gesagt, diese Ausweitung nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch, dass man halt wirklich sieht, was passiert in Mailand, was passiert in Prag, was passiert in Budapest, ist der Wiener Hochnasigkeit gut angetan. Ne?
Ja, aber gerade so da hinten in dem letzten Raum, wenn man so Richtung Ende geht, das sind schon so ein paar, wir sind ganz begeistert gestanden vor einem Franz Eibel-Bild.
Ja,
dieses Erdbeeren-essende Mädchen davon.
Stehende da, ja.
Wunderbares Bild.
Der ein bisschen an die Schmollauer Franze vom Waldmüller erinnert. Nein, es sind ganz großartige Bilder dabei. Mhm. Also Dinge, die dazu gehören zum ich sage es noch einmal, zum Schatzhaus Österreich. Mhm. Und das hat, ich glaube, der Appell, die Ausstellung anzuschauen, ist jetzt nicht nur das, was ich vorher schon gesagt habe, dass man mal unterscheidet zwischen Reportage und Verwandlung, sondern dass man auch eine ganze Gesellschaft besser versteht. Wir haben ja in Wien, du hast zuerst darüber gesprochen, wir haben ja in Wien ein bisschen das Problem, dass das Biedermeier so ein ständiger Begleiter des hiesigen Bürgertums ist. Mhm. Nicht? Jeder hat zu Hause ein Biedermeier Kommod und Biedermeier-Sesseln und dann Spiegel und eine Uhr.
Noch von der Oma.
Noch von der Oma oder von der Uroma und so weiter. Das ist so wie in Frankreich haben es Kommoden dreilottige und zwar Silberleuchter oder Girandolen. Bei uns ist es halt die Biedermeier. Aber das macht natürlich ein bisschen was mit alles, das man so kennt immer wieder. Der Biedermeier-Stoff, der übrigens ein falscher ist. Wir sind ja von Biedermeier insofern geplagt, weil nach dem Biedermeier gab es eine Reihe von Revivals mit dem Biedermeier. Um 1900 zum Beispiel hat es ja unglaubliche Neo-Biedermeier gegeben, neben dem Jugendstil. Also, dass man das versucht, ein bisschen abzustreifen, dass man das mit frischen Augen sieht. Das ist auch eine gute Möglichkeit in der Ausstellung.
Das, was für mich auch auffällig war oder ist, also wenn man jetzt streng das mit dem Revolutionsjahr 48, ich habe mir immer so gedacht, also jeder, der nach 48 noch so ein Bild im Stile des Biedermeier malt, der hat irgendwie die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Aber ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, auch wenn wir da historisch jetzt einen Bruch haben, aber die Menschen haben ja trotzdem weiterhin so empfunden und die Maler haben ja nicht sind an einem Tag aufgewacht und haben gesagt, so und jetzt muss ich ja dann einen größeren Realismus reinbekommen. Ja. Verzeihst du es den Malern, wenn sie noch so in den 50er Jahren oder frühen 60ern dann noch so ein bisschen der vergangenen Zeit nachher?
Ja, wobei man sagen muss, dass die guten Maler das relativ schnell übernasern, dass der Wind jetzt irgendwie neu weht. Für mich ist ja auch diese historische Abgrenzung mit 1848 ein bisschen ein Humbug. Natürlich war dort eine politische Revolution, wirklich einmal. Aber viel mehr und viel wichtiger in Wien zum Beispiel war der Umstand, dass dann Mitte der 50er Jahre die Stadtmauern abgerissen worden sind, dass einfach sehr viel neu gebaut worden ist, dass sehr viele Leute zugezogen sind, dass
viele Wände, viele neue Wände.
Viele neue Wände für die Bilder, Gott sei Dank. Dass dann also die Industrie viel stärker geworden ist, dass Wien gewachsen ist und dass also diese eingesperrte bürgerliche Gesellschaft sich irgendwie nach außen wenden konnte. Und das hat einen Stil Veränderung gebracht, nicht? In diesen frühen Historismus, dass da noch biedermeierliche Tendenzen, ich meine, das ist so wie in England, hat man das Gefühl, die Gotik hat in England auch nie aufgehört, wahrscheinlich. Und ich würde auch sagen, bei uns gibt es heute auch noch biedermeierliche Tendenzen.
Naja, es ist ja, ich meine, jetzt, wo wir drüber sprechen, es ist ja wahrscheinlich spannender, die Zeit von 1810 bis 1820 sich genau anzuschauen und die Zeit von 1840 bis 1860, also genau diese Randzeiten des Biedermeier als die Kernzeit, weil da war eh alles relativ klar.
Die Veränderung.
Und ich glaube, also wenn man sich das dann überlegt, dass doch recht viele Bilder aus den 50er Jahren sind, vielleicht war das eben auch die Intention, müsste man jetzt mal einen Katalog lesen.
Ja.
Der übrigens sehr schön ist. Also
sehr schön mit zahllosen Beispielen und Auseinandersetzungen, ob das jetzt der Kräftner schreibt oder die Sabine Grabner, die also wirklich ernsthafte Dinge da zum Thema machen. Ich habe mir im ersten Moment auch gedacht, wenn schon Waldmüller, warum dann die ganzen späten Waldmüller? Also die aus den 50er und früheren 60er Jahren. Es sind natürlich auch Waldmüller aus den 20er, späten 20er und aus den 30er Jahren drin. Dieses prachtvolle, wunderbare kleine Bild mit dem Dachstein. Da geht ans Herz
der Meister.
Auf. Ja, da geht ans Herz auf. Da geht es nur um diese Naturerfahrung, dieses Spüren, dieses Empfinden. Dann auch die Frühen gibt es natürlich, dieser Arbeiter, der nach Hause kommt, von der Heimkehr, von der Arbeit, nicht? Also, ich glaube, er ist kein Arbeiter, sondern kommt vom Wald oder wo er daher ist, vom Waldmüller, relativ frühes Bild, das so ein bisschen dicht gedrängt ist, wo man sieht, was er alles noch dazulernt im Laufe der Jahre, nicht? Aber natürlich mit dem Ergebnis, alle diese Bilder, die der Waldmüller dann dort präsentiert und die auch ein Versprechen an die Zukunft waren, sind natürlich das Ergebnis des, des Arbeitens im Biedermeier, nicht? Mhm. So quasi ein Schlussstrich ziehen auch. Mhm. Die Auseinandersetzung mit den optischen Problemen, mit den malerischen Problemen und mit dem Inhalt. Mhm. Mit der
wenn man da runterkommt, ins zweite Untergeschoss und dann beginnt man links, also zumindest ist das für mich logisch, dann steht man vor dem Bild eines italienischen Malers.
Ja.
Und da hätte ich jetzt noch eine Frage, ich glaube Inganni heißt der.
Ja.
Eine Frage, weil du auch jetzt den Katalog in der Hand hast, da ist auf dem Cover ein Bild von Friedrich Ammerling drauf.
Ja.
Der Ammerling ist dort drin in der Ausstellung vertreten mit ein paar wirklich sehr schönen Bildern.
Ja.
Und ich glaube, man hat ja, wenn man so eine Ausstellung macht oder dann auch so einen Katalog, dann wählt man ja etwas aus, das gleich mal für das ganze Ding steht. Da habe ich das Gefühl bei dem ersten Bild nicht.
Der Inganni, da ja. Mit dem Platz, Domplatz von Weiland.
Ja. So, ja. Da denke ich mir, okay, das hat was, wenn ich da reinkomme, dann ist meine erste Idee, das ist eine Ausstellung Veduten oder europäische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts.
Ja.
Da kommt man auch hinein und dann hat man links diese beiden nach Canaletto.
Die Canaletto-Landschaften, ja, von dem Herrn Schöft. Ja, ja,
ja, also da denke ich mir, also ich finde zum Beispiel bei dem Katalog, da ist vorne am Cover drauf der Ammerling, da funktioniert das gut, das ist schlau gewählt.
Ja, ja.
Aber ich hätte, glaube ich, und das wäre jetzt so meine Kritik, am Anfang irgendwie so ein anderes Entree gewählt. Irgendetwas
ja.
Ich meine nicht, auf der Rückseite dieser Wand, wo der Inganni hängt, hängen ja diese beiden Jakob-Alt-Häuser-Ansichten.
Ja,
das
ja.
ist für mich schon so, das ist schon für mich so sehr biedermeierlich.
Ja, ja.
Also vielleicht hätte man einfach die Wand umdrehen müssen.
Ja. Naja, es war natürlich, dieser Inganni ist in deshalb ein bisschen spektakulär. Erstens einmal zeigt man, wir machen jetzt nicht nur Wien, sondern wir machen auch außerhalb Wien,
ja.
also in Mailand. Dann sind sehr viele, doch einige Leute drauf, die ganz typisch angezogen sind, biedermeierlich angezogen sind. Und es ist halt ein Publikumsbild. Das hat schon mit Biedermeier für mich auch nicht so viel zu tun. Aber es ist eben ein Hinweis auf was anderes. Ne?
Ja, du hast jetzt vorher gesagt, es gibt in dieser Ausstellung alle paar Meter mal so ein Bild, wo da das Herz aufgeht.
Ja.
Das erste Bild, das man sieht, ist der Inganni. Das letzte Bild der Ausstellung, das man sieht, ist ein Josef Manes.
Ja, ja.
Es ist so wichtig einmal, ich meine, dass man dort rausgeht und da hätte ich mir gedacht, dass man vielleicht ganz zum Schluss noch was mitbekommt, damit man beim Schiele oben sich noch denkt,
da naja, gibt jemand die Hand.
Ja.
Nicht? Aber also ich hätte mir auch zum Beispiel vorstellen können, dass man statt diesem Inganni da dieses große Thomas Ender, was weiß ich, Matterhorn oder so.
Ist auch nicht Österreich.
Ist diese Sehnsucht nach der Entdeckung der Natur und so weiter. Weil du hast schon recht, dieser Inganni ist in Wirklichkeit nichts anderes, als was die Venezianer schon im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert machen, einfach Stadtlandschaft mit Staffage.
Staffage, ne?
Aber es war ein neues Bild.
Und
ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten des Hängens, wie es sogenannte Auskenner gibt, weiß nicht. Also da ist
eine ganze... Also im Großen und Ganzen, ich meine, man muss schon die Nadel im Heuhaufen suchen, weil wie gesagt, wir haben natürlich ein sehr engmaschiges Netz an Wissen,
wo wir
diese Ausstellung hineinbetten.
Ja,
Mich würde es eben interessieren, wie wirkt es auf jemanden, der so vielleicht ein bisschen ein brüchiges Bild von dieser Zeit hat.
Ja, aber ich möchte jetzt noch einmal sagen, wir hätten am liebsten lauter malerische Zuckerl. Würden von der ganzen Welt das zusammensuchen, würden es zusammenhängen, aber ich glaube, dass die Ausstellung dann weniger informativ wäre als diese Ausstellung, weil sie würde zwar Auskunft geben über das, was wir schon vom Anfang an diskutiert haben, was ist Qualität, was ist malerische Qualität, das haben wir vielleicht auch ein bisschen erwartet. Es gibt ja schon, das ist ja nicht die erste Biedermeier-Ausstellung, ne? Interessanterweise schon die im Kunstforum hatte übrigens am Cover drauf auch
ein Ammerling.
Also das ist so, wie wenn man ich darf es jetzt vielleicht ein bisschen anders sagen. So, wenn man ins Historische Museum geht, also ins Wien-Museum geht und sich dort ein Kunstmuseum erwartet. Mhm. Dort gibt es auch Kunst, viele Kunst, wunderbare Kunst, keine Frage. Das haben wir ja, wir haben ja mal einen Podcast darüber gemacht. Mhm. Aber es gibt auch vieles andere. Mhm. Und daher finde ich den Ingani sogar wichtig am Anfang. Weil wenn ich da wieder so einen Bomber von einem Kunstwerk hindurch, gleich am Anfang von mir aus die unterbrochene Wallfahrt, dann bist du so geflasht und gar nicht eingeladen, glaube ich.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich lasse mich natürlich gerne flashen, muss ich schon sagen.
Ja, es gibt viele Momente des Flashens da drinnen. Ne? Das sind ja doch. Ja, das gibt natürlich auch. Ich meine, die Herren Tom Minch und Tom Minz, glaube ich, heißt er. Einmal schreibt er sie mit Z, einmal mit C.
Da bekommen wir jetzt sofort einen Shitstorm von unseren Kollegen.
Oder die Herren Antonin Machek und so und Schöft. Das waren halt brave, tüchtige Maler. Nein? Aber wenn man dann davor steht und dann den Schiffmeister sieht vom Waldmüller, der einfach aus sich heraus auch sich selber, also psychologisiert und so weiter, ist das, oder seine Mutter, ne? Oder die Ammerling, die alle mit einer unterschiedlichen Feinheit gehen. Da geht es nicht nur um Wiedergabe, sondern geht es um, das ist die alte Geschichte, um Psychologisierung.
Ja. Also es ist auf jeden Fall eine, ich finde es hochinteressant, auf diesen beiden Etagen das jetzt auch zu sehen. Also wir wollten ja eigentlich, wir haben gesagt, schauen wir uns noch schnell den späten Schiele an.
Ja.
Und das ist natürlich eine wichtige Ausstellung, eine sehr gute Ausstellung. Ich finde es sehr schön, dass es die Möglichkeit gibt, den einen oder anderen Besucher jetzt eben auch dann dafür zu begeistern.
Ich sage aber jetzt was, ich halte die Biedermeier-Ausstellung für wichtiger. Weil in der Bewusstheit der Bevölkerung ist der Schiele, die gehen durch und sagen, ah, schön, super. Mhm. Und die Bilder, man kann also, da könnte man lang sprechen. Mhm. Auch die, für mich hat sich ja bei dieser Ausstellung einmal mehr herausgestellt, dass der Schiele viel versprechender war, als was die Leute immer wieder gesagt haben. Es war dann ein Schluss mit ihm oder mit seiner künstlerischen Kraft. Aber ich halte die Biedermeier-Ausstellung für wichtiger, weil die Schiele-Ausstellung ist eine sehr interessante. Wir können wirklich einmal drüber vielleicht reden in den nächsten Wochen. Aber das mit der Biedermeier ist so ein Rettungsversuch, ein notwendiger Rettungsversuch.
Aber jetzt stell dir das mal vor, das ist an einem und demselben Ort, jetzt wird wahrscheinlich die Schiele-Ausstellung haben zum Schluss dann eine 250.000 Besucher.
Mhm. Und die Biedermeier-Ausstellung hat auch 100.000.
Und wie viel davon ist zufällig?
Naja, wenn man mal dort ist, ich finde das ja ganz clever. Ich muss also Kompliment an den Hans-Peter Wipplinger, Direktor, dass er zwei so Ausstellungen gleichzeitig plant.
Ich hab nämlich gestern gesprochen mit einem Kurator aus New York und der hat gesagt, das Schöne am MoMA ist, oder das Verlässliche am MoMA ist, 60% der Besucher kommen auf jeden Fall, weil es Touristen sind, die einfach das MoMA anschauen und gar nicht jetzt zu einer Ausstellung gehen.
Ja.
Das hat man in Wien natürlich bis zu einem gewissen Grad auch. Die Leute gehen ins Belvedere, schauen sich den Kuss an und sehen ein bisschen was anderes. Ja. Die Leute gehen ins Leopold-Museum, weil sie den Schiele erwarten.
Ja.
Und dann kann man ihnen so ein bisschen was nicht unterjubeln, aber so etwas servieren.
Ja.
Wo
ja.
Und ich würde gern wissen, was das dann jetzt tut mit den Menschen. Ob da wirklich jemand dann, weil es wäre so schön dann zu sehen, dass dann jemand wirklich in dem Gauermann nicht die Kühe und den alten Schinken sehen, sondern dass sie genau hinschauen diese Schönheit entdecken.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist dann schon
eine. Also ich habe das schon ein bisschen beobachtet. Natürlich war, du hast zuerst ein bisschen übertrieben mit 1:10, aber natürlich war in der Schiele-Ausstellung mindestens doppelt, vielleicht dreifach so viel Besucher.
Mhm.
Aber wie wir unten waren in der Biedermeier-Ausstellung, ich musste auch manchmal um den Platz für ein Bild kämpfen, weil einfach dort Leute gestanden sind und sich das angeschaut haben. Also da waren auch genug. Und das ist wieder für mich absolut perfekte museale Arbeit, wenn du zwei so doch unterschiedliche Möglichkeiten der Kunstausübung eigentlich nur getrennt durch einen Stock siehst.
Das ist aber verbunden durch die Leidenschaft und das Auge des Museumsgründers.
Ja, das schon. Das schon. Also ich bin überzeugt, Rudolf Leopold hätte diese Biedermeier-Ausstellung in dieser Form nicht so gemacht, weil er hätte sehr viel mehr, wie das bis jetzt immer der Fall war, sehr viel mehr auf reine malerische Qualität geschaut. Mhm. Auf der einen Seite wäre das ein Gewinn, auf der anderen Seite wäre es ein Verlust, weil es halt diese Breite nicht zeigt. Mhm. Und nicht jeder hat 1830 sich an Waldmüller leisten können oder an Gauermann und hätte auch gar kein Interesse gehabt, weil das Abbild selber durchaus gereicht hätte, nicht? Mhm. Und dass sich das Herrscherhaus mit den Guckkastenbildern wirklich die erstklassigsten Aquarellisten holt, ist ein Glücksfall. Aber das war nicht die Intention, das war eben mehr oder weniger Zufall.
Mhm. Und was bedeutet das jetzt für uns, die wir in diesem
Gewerbe zu Hause sind?
Du hast wahrscheinlich in deiner Karriere hunderte Bilder in Händen gehabt, die in diese Ausstellung passen.
Ja, es hängen ja auch ein paar drinnen.
Wir spüren in den letzten Jahren, dass wenn die Qualität passt, es überhaupt, also dass man gute Bilder aus dieser Zeit auch sehr gut verkaufen kann. Ist eigentlich ungebrochen. Das, was ein bisschen leidet, ist natürlich, aber das ist, glaube ich, das zieht sich durch alle Zeiten, ist, wenn halt irgendwas nicht passt, wenn entweder das Motiv uninteressant ist oder Zustand oder
die Qualität.
Wir haben jetzt dieser Tage erworben ein Bild von August von Pettenkofen, das wahrscheinlich, also eindeutiger in Richtung reiner Malerei geht es kaum.
Ja, es ist Heuschober
auf Holz. Wir lieben das und ich glaube, es geht, also wir versuchen ja auch dieses Bekenntnis zur reinen Malerei auch immer wieder zu zeigen. Mhm. Also wir können uns ja jetzt auch dieses Versprechen gegenseitig geben, dass wir nicht aufhören, dafür zu kämpfen.
Ja, das geht ja gar nicht.
Geht gar nicht anders, weil wir es halt so lieben. Und deswegen ist es einfach, war für mich so als Grundgefühl bei dieser Ausstellung wirklich immer wieder, also Spitzen der Begeisterung.
Ja.
Ich war jetzt auch schon zum zweiten Mal dort und es waren doch wieder andere Bilder, die mich irgendwie so richtig begeistert haben. Aber es ist so, ich sehe das Ganze natürlich gemeinsam als Produkt, aber dann diese individuellen Sonderleistungen sind... machen einfach glücklich.
Das stimmt. Und das ist die eine Chance, die man dort hat. Und auf der anderen Seite auch ich, also nicht auch ich, aber ich erinnere mich auch an so wunderbare Bilder wie dieses, nämlich inhaltlich jetzt spannende, lustige, interessante Bilder, wie zum Beispiel der Nilkatarakt vom Sattler, wo da hunderte Männer auf den Felsen sitzen und versuchen mit Seilen dieses Schiff, das da in diese Stromschnellen kommt, auf die Seite zu ziehen, zu retten. Das ist also inhaltlich auch spannend. Also das ist das, was, ich bin zwar kein ausgebildeter Historiker, aber sehr an Geschichte interessiert. Und das hat es auch. Also das gibt es auch. Oder wenn ich mir anschaue...
Bist du nicht sogar irgendwie im Schifffahrtsmuseum in der Wachau irgendwie Ehrenmitglied oder so?
Nein, zahlendes Mitglied.
Bin ich. Das wird noch.
Oder wenn ich mir dieses Familien-Selbstporträt von der Familie Sattler in Erinnerung rufe, die da in einem Schiff sitzen und irgendwie den Rhein hinauffahren, weil der natürlich seine Geschäfte von Stadt zu Stadt, die Bilder herzuzeigen, da mitsamt der Familie betreibt. Mhm. Das ist ein Bild, das zwischen Naivität und Kuriosität und totalem Interesse, wenn man sich anschaut, das Schiff, das eingerichtet ist mit Stockbetten und mit einem Herd und mit allen Küchengeräten und so weiter, das hat schon auch einen Reiz. Mhm. Also es ist nicht alles in den Wolken und im Himmel, sondern es gibt auch Parterre, also im ersten Stock oder sogar im Parterre Dinge, die einen wirklich interessieren können.
Also jetzt zum Abschluss ganz unvorbereitet. Du darfst dir drei Bilder mit nach Hause nehmen.
Ich nehme mit die unterbrochene Wallfahrt, ich nehme mit den Dachstein.
Also Moment mal, unterbrochene Wallfahrt vom Waldmüller, Dachstein-Waldmüller,
Waldmüller.
Gibt es eine gewisse Tendenz.
Eine gewisse Tendenz. Und beim dritten Bild, das dritte Bild, lasse ich mir von dir aussuchen.
Ja. Bei mir wäre es die Trisselwand von Rudolf von Alt.
Ja, okay, nehme ich auch.
Nimmst du auch?
Aus dem 80er, ja.
Dann ist so gegen Ende hin ein kleines Bildchen von Ammerling, so ein studienhaftes.
Das Mädchen.
Ja.
Das ist
auch so.
Eine Apropos. Ja.
Und dann würde ich wahrscheinlich die Nudelesserin vom Reiter nehmen.
Ja.
Weil, ich meine, das muss man sich vorstellen, da sitzt diese junge Frau, hat an der Gabel aufgedreht, ein paar Nudeln und pustet diese Nudeln, weil sie zu heiß sind.
Ja. Ja.
Und ihre Oberlippe kräuselt sich so.
Ja.
Und wenn man versucht, etwas zu blasen, dann spürt man, wie sich diese Oberlippe verkrampft.
Ja.
Und dieser BeobachtungsReichtum.
Das aber ist das jetzt Motiv oder Malqualität?
Ja, ich weiß nicht. Da kann ich kann natürlich an dem Motiv nicht vorbeischauen.
Ja.
Aber das ist etwas, was mich halt, wahrscheinlich ist es dann eben auch, weil es so ein ungewöhnliches Motiv ist.
Ja, ist ja immer ein bisschen schräg mit den. Ja.
Also das wären meine drei. Und dann, wenn ich jetzt schon an mein zukünftiges Erbe denken darf, dann bin ich mit der Wallfahrt einverstanden.
Ja.
Gut, ich glaube, es ist fast alles gesagt. Also mich würde es wirklich interessieren, wie es wirkt auf die Menschen da draußen. Also wenn ich die eine oder andere Nachricht bekomme.
Das würde mich auch interessieren. Also wer immer da jetzt zugehört hat und dann ins Museum geht und sich dann bei uns meldet und sagt, das und das und das ist mein Eindruck, kann man ja
gut
halbe Stunde plaudern oder sowas, nicht?
Weil wir brauchen ja das sowieso, damit wir einschätzen können, ob wir mit unseren geschäftlichen Ideen vollkommen am Holzweg sind.
Ja,
da müssen wir durch. Also bei uns gibt's, wir lieben die Malerei und deswegen haben wir eine Freude dran, jedes Mal eigentlich eine Ausstellung anzuschauen. Und das können wir nur jedem raten.
Ja.
Ich glaube, sie läuft ja auch noch
bis in den Juli.
Ja, also es gibt noch ein bisschen Zeit. Und
wie gesagt, man kann diese beiden Ausstellungen gleichzeitig anschauen. Zweieinhalb Stunden ins Ding nehmen und sowohl die Schiele-Ausstellung, über die wir noch reden werden, als auch die Biedermeier-Ausstellung, die bis zum 27. Juli geht, also bis in den Hochsommer.
Und das Ganze in einem, mitten eigentlich in der Baustelle, weil das Dach des Leopold-Museums, das Glasdach wird ausgetauscht.
War ein bisschen undicht.
Ja.
Aber es
schaut ein bisschen aus wie im Untergeschoss von einem modernen Bahnhof.
Ja, ich wollte gerade sagen, U-Bahn-Bau. Ja.
aber immerhin ist offen. Ja. Es gibt ja Museen, die sperren dazu, wenn sie umbauen. Ja. Also vielen Dank auch an dieser Stelle.
Genau.
Und
ich danke dir.
Ja, schön war's.
Bis zum nächsten Mal.
Bevor wir uns jetzt zwei Wochen lang nicht hören, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Es ist eigentlich hochinteressant. Ich muss mich immer so konzentrieren, nicht den Faden zu verlieren, weil es gibt fast zu jedem Zeitpunkt eines Gespräches Gelegenheiten, Möglichkeiten abzuzweigen, woanders hinzugehen, Klammern aufzumachen. Und es ist eigentlich immer eine Konzentrationsleistung. In diesem Fall war es irgendwie ganz klar und hat sich aufgedrängt. Dann haben wir ja auch besprochen, dass es abgesehen von der Biedermeier-Ausstellung diese Ausstellung, die zweite Ausstellung im Leopold-Museum gibt, die den späten Schiele zeigt. Da sind wir durchgehuscht. Eine wirklich überzeugende Ausstellung. Und das ist uns ziemlich klar, dass wir auch darüber einen Podcast machen werden. Bedeutet aber auch, dass wir nochmal hin müssen. Ich meine müssen, dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch an Matthias Jakisic, der diese Folge produziert hat, wie immer, in gewohnter Qualität, und Sarah Scherer für ihre Stimme. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, dann aber nicht mit Schiele, das kommt erst dann wahrscheinlich über, im Juni irgendwann, sondern mit einem Künstlergespräch mit Andreas Werner. Darauf freue ich mich sehr und darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Das wird dann Mitte Mai online gehen. Also in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt uns gewogen. Danke!